Germany, you received from the public votes, I'm sorry, 0 points.
Deutschlandfunk, der Tag. Also, ihr ahnt es schon, worum es heute unter anderem gehen wird bei der Tag. Aber zuerst ein anderes Thema. Zuerst sprechen wir über einen offenen Brief von mehreren hundert Akademikern, von Uni-Dozierenden, die sich für die Meinungsfreiheit an Unis in Deutschland stark machen und sagen, ja, auch Besetzungen sind legitime Protestformen. Die Bundesbildungsministerin ist nach eigenen Worten fassungslos und findet, damit würden Gewaltaufrufe legitimiert. Stein des Anstoßes sind israelkritische Proteste an deutschen Unis und konkret die Räumung eines Protestcamps durch die Polizei an der Freien Universität Berlin. Also das gleich unser erstes Thema. Und dann bereiten wir schon mal die große Lametta-Glitzer-Konfetti-Kanone für morgen vor. Love, das ist ja eigentlich das, worum es gehen soll beim Eurovision Song Contest. Gute Laune, positives Gemeinschaftsgefühl und keine politischen Streitereien. Aber so ganz klappt das natürlich nie, die Politik da rauszuhalten, wie man in diesem Jahr wieder gesehen hat an den Kontroversen rund um die israelische Teilnahme. Also, wie politisch darf, wie politisch sollte der ESC sein, das besprechen wir. Und auch, ob es in diesem Jahr vielleicht doch mal wieder heißen könnte:
Deutschland ist Gewinner. Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest und es ist wirklich überwältigend.
Tja, schauen wir mal. Das ist der Tag erstmal am 10. Mai 2024. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist also fassungslos. Aber warum eigentlich?
Das kann ich mir nur so erklären, dass sie den Brief nicht gelesen hat. Und ich denke auch, dass, wenn sie den Brief ordentlich gelesen hat, dass sie dann sich entschuldigen wird und dass sie auf diese Hochschullehrenden zugehen wird. Ich kann mir das gar nicht anders erklären.
So hat das der Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut Ralf Michaels heute Morgen im Interview kommentiert. Und worum es geht, das ist ein offener Brief hunderter Dozierender an deutschen Unis, die sich dafür stark machen, friedliche Proteste, auch Besetzungen auf dem Unicampus, nicht zu kriminalisieren und nicht die Polizei auf die Studierenden zu hetzen, sondern eben das Recht auf freie Meinungsäußerung auf dem Campus zu schützen und auch Proteste zu ermöglichen, deren inhaltliche Aussagen vielleicht nicht jeder teilt. Auslöser des Ganzen waren pro-palästinensische Proteste an der Freien Universität Berlin, ein Protestcamp dort, das durch die Polizei aufgelöst wurde. Und solche Proteste gegen die israelische Kriegsführung in Gaza, auch Solidaritätsaktionen mit dem palästinensischen Volk, die finden eben nicht nur in den USA, sondern auch an vielen deutschen Unis statt. Und auch hier, wie in den USA, kommen dann die gleichen Streitpunkte auf. Sind die Proteste antisemitisch oder legitime Formen der Israel-Kritik? Sind Besetzungen als aggressiv und gewaltvoll zu verstehen oder auch das als Protestmittel völlig legitim? Kann ich drüber sprechen mit Sebastian Engelbrecht aus unserem Berliner Landesstudio. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Josephine.
Warum glaubst du, gibt es so einen politischen und teils auch medialen Aufschrei über diesen Brief, der mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte es im Moment sind, aber mehrere hundert Dozierende zu diesen pro-palästinensischen Protestaktionen? Warum ruft das so einen Aufschrei hervor?
Es sind 300 Dozentinnen und Dozenten von Berliner Universitäten und Hochschulen und es sind 600 insgesamt, also auch von anderen Hochschulen und Universitäten, die diesen Brief unterzeichnet haben. Das sind natürlich sehr viele, aber wenn wir es allein mal im Blick auf die FU uns anschauen, allein an der Freien Universität gibt es 4.600 Beschäftigte im akademischen und auch im nicht-akademischen Bereich. Insofern ist das ein kleinerer Teil der Dozentinnen und Dozenten an der FU. Ja, vielleicht sollten wir auch mal drauf schauen, was die Dozentinnen und Dozenten eigentlich gesagt haben, wenn du erlaubst. Also sie haben das Recht der Studentinnen und Studenten auf friedlichen Protest verteidigt und so ein Protest schließt eben nach ihrer Auffassung auch die Besetzung des Unigeländes ein und sie fordern ein, an der Uni die Versammlungs- und Meinungsfreiheit ernst zu nehmen. Das sind grundlegende Rechte. So schreiben sie, die auch und gerade an Universitäten zu schützen seien. Und das Präsidium der Freien Universität habe also mit dieser Räumung eine Pflicht verletzt, nämlich das Protestcamp von der Polizei räumen zu lassen, ohne den Demonstranten ein Gesprächsangebot zu machen. Also gemeint ist damit die Pflicht, so lange wie nur möglich den Dialog zu pflegen und eine gewaltfreie Lösung anzustreben. Und sie fordern nun darüber hinaus, von den Polizeieinsätzen künftig abzusehen und auch künftig von der strafrechtlichen Verfolgung der Aktivisten abzusehen. Also das ist das kurz zusammengefasst, was die Dozentinnen und Dozenten sagen und fordern. Und das hat natürlich eine Debatte ausgelöst und allen voran hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sich hinter die jüdischen Studentinnen und Studenten, die ja hier auf der anderen Seite stehen, muss man ja sagen. Es gibt einerseits die pro-palästinensischen Studentinnen und Studenten und auf der anderen Seite die jüdischen.
Aber ganz kurz, dieser Brief richtet sich an keiner Stelle gegen jüdische Studierende.
Nein, aber das Problem an den Universitäten ist, dass jüdische Studierende sich dort zum großen Teil, jedenfalls an der FU ist mir das bekannt, nicht mehr hintrauen. Die nehmen sich ein Freisemester oder sie gehen nur noch zu Veranstaltungen, die auf elektronischem Wege stattfinden, in Videokonferenzen. Die fühlen sich einfach nicht mehr sicher an der Universität. Und insofern ist das, was die Bundesbildungsministerin sagt, auch der Versuch, sich vor jüdische Studierende zu stellen. Sie sagt, der offene Brief der Lehrenden an Berliner Universitäten mache sie fassungslos, das hat sie der Bild-Zeitung gesagt, anstatt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, würden Unibesetzer zu Opfern gemacht und werde Gewalt verharmlost. Und gerade Dozenten müssten auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, meint Stark-Watzinger. Und das Grundgesetz besagt eben, dass Aufrufe zu Gewalt und natürlich auch antisemitische Aufrufe nicht erlaubt sind.
Aber das ist ja schon eine relativ, ich würde mal sagen, krasse Interpretation von ihr, zu sagen, diese Menschen stünden eventuell nicht auf dem Grund des Grundgesetzes, wenn es um einen Brief geht, der sich für Versammlungs- und Meinungsfreiheit, also für die Werte des Grundgesetzes ausspricht und in keiner Weise sagt, Gewaltaufrufe finden wir super.
Ja, das auf den ersten Blick, würde ich auch sagen, klingt das hart, aber wir müssen uns Josephine mal angucken, was da eigentlich passiert ist bei dieser Versammlung am Dienstag. Die Aktivistinnen und Aktivisten reden da von einem Massenmord, den die Israelis in Gaza betrieben, haben aber von dem Massenmord, den die Hamas zuvor betrieben hat, am 7. Oktober in Israel, überhaupt nichts gesagt. Sie fordern einen kompletten kulturellen und akademischen Boykott Israels, fordern also von der Universität sämtliche Kontakte zu israelischen Universitäten einzustellen und sie haben einen Spruch verwendet, der hochproblematisch ist. Sie haben gesagt, from the river to the sea, Palestine will be free. Und damit ist gemeint, dass das gesamte jetzige Territorium Israels ihrer Ansicht nach zu einem palästinensischen Staat gehören sollte. Und wie du weißt, ist das hoch umstritten, ob dieser Satz nur eindeutig in diese Richtung zu interpretieren ist. Aber es gibt deutsche Gerichte, die das so interpretiert haben. Und sie haben eben aufgerufen zu einer Intifada. Gemeint ist eine Intifada an den Universitäten. Yalla, yalla, Intifada war ihr Spruch. Das ist Aufruf zur Gewalt. Und noch schlimmer, ein Student, davon gibt es ein Foto, das ich auf Twitter gesehen habe, hat ein Dreieck geformt. Das ist ein relativ neues Symbol der Hamas mit diesen roten Dreiecken, die teilweise auch in Neukölln an einem Denkmal und an anderen Stellen zu sehen sind. Mit diesen roten Dreiecken markiert die Hamas seit dem 7. Oktober ihre Angriffsziele. Und dieses Dreieck in Form einer Hand oder von einer Hand der pro-palästinensischen Aktivisten geformt, zeigte in Richtung der pro-israelischen Demonstranten. Mhm. Das ist Aufruf zur Gewalt, Aufruf zum Terror. Damit werden Terrorziele markiert. Und das halte ich schon für hochproblematisch. Und so erklärt sich auch, denke ich, die scharfe Reaktion unter anderem von der Bundesbildungsministerin.
Du hast jetzt schon ein paar unterschiedliche Sätze gesagt, Symbole, die dort gezeigt wurden, gerufen wurden. Und auch gesagt, einige Dinge davon, die sind umstritten. Die sind jetzt nicht klar so oder so zu definieren. Also auch sowas wie Boykott, kultureller Boykott gegen Israel. Das kann man hochproblematisch finden als Meinung, aber ich glaube, strafbar ist es nicht. Ne? Deswegen stellt sich für mich immer die Frage, oder ich finde es zumindest schwer, mir da ein gutes Bild zu machen, wenn man selbst, wie ich, jetzt nicht vor Ort war und dann nur die Zeitungsberichte liest. Und dann heißt es eben häufig, da seien zum Teil antisemitische Parolen skandiert worden, wo ich mich frage, okay, waren das dann 150 Leute, die wirklich menschenfeindliche Dinge gegen Juden gesagt haben? Oder haben da zwei Leute from the river to the sea gerufen und dann wird der ganze Protest kriminalisiert?
Nein, das war ein großer Sprechchor, der das gesagt hat. Und das waren nicht einzelne Personen. Man kann schon sagen, dass diese antisemitische Stoßrichtung, die ich jetzt in verschiedenen an verschiedenen Beispielen dargestellt habe, sich wie ein roter Faden durch diese Proteste gezogen hat. Das würde ich sagen, ist nicht zu übersehen und das ist eindeutig, dass es sich hier um einen anti-israelischen und zu großen Teilen anti-jüdischen, antisemitischen Protest handelt. Nicht umsonst gibt es eine Resolution des Deutschen Bundestages, der öffentlichen Institutionen die Zusammenarbeit mit der Israel-Boykott-Institution oder Bewegung BDS verbietet, beziehungsweise das ihnen nahelegt, diese Institutionen nicht zu unterstützen, indem man ihr Räume gibt. Also, dass BDS antisemitisch denkt und in Kategorien der Elimination Israels, der Vernichtung Israels, das ist bekannt. Und insofern ist diese Rhetorik, mit der Israel vernichtet werden soll, Hamas-Dreieck, from the river to the sea, Boykott Israels, das ist eine Terminologie, bei der klar ist, Israel soll von der Landkarte verschwinden. Und das ist Antisemitismus.
Also du würdest sagen, diese pro-palästinensischen Proteste an den Unis, die ja nicht nur an der FU stattfinden, sondern auch an der Humboldt-Uni und an vielen anderen Unis in Deutschland, die sind durch und durch antisemitisch.
Sie sind anti-israelisch und die Sprüche und Symbole, die da zum Ausdruck kommen, sind zum großen Teil auch antisemitisch, ja.
Nun wurde ja auch viel diskutiert über die Form des Protests. Sowohl in den USA als auch jetzt in Deutschland ging es um die Besetzung von Unigebäuden oder von Höfen. Auch da hieß es dann teilweise, das sei gewaltvoll. Was ist an einer Uni-Besetzung per se schlimm? Also ich erinnere mich, während meiner Studienzeit, da gab es ständig Hörsaalbesetzungen und da ja, hat sich niemand groß dran gestört, ehrlich gesagt.
Das Problem ist, dass das nicht einfach nur so ein nettes Sit-in ist, sondern dass eben jüdische Studenten und Studentinnen sich nicht mehr an die Universität trauen. Und hören wir doch mal, was eine jüdische Studentin, Alexandra Kriukow, die ich vor kurzem getroffen habe, von der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland sagt, wie sie sich an den deutschen Universitäten fühlt.
Wir fürchten vor allem die Aussagen, die da fallen und vor allem, dass diskutiert wird, ob das jetzt okay ist oder nicht, weil die ernsthafte Realität, die daraus resultiert für jüdische Studierende, ist, dass sie sich weiterhin nicht an die Uni trauen, noch mehr nicht an die Uni trauen. Und jetzt vielleicht, um über die letzten 6 Monate zu reden, das ist auch nicht neu.
Ja, und Alexandra Kriukow sagt eben, sie befürchte eine Situation, wie sie in den USA über viele Wochen an den Campi dort der Fall gewesen ist.
Wir haben schon davor gewarnt, dass die Situation aus Amerika, so wie sie da zurzeit ist, überschwappen kann. Und das, was wir jetzt sehen, können wir nicht anders deuten, als dass es überschwappt. Und auch nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa. Aber das macht uns auf jeden Fall Angst.
Ja, das ist für meine Begriffe der Grund, warum das nicht einfach sozusagen eine schlecht gelaunte Zerstörung eines schönen Sit-ins ist, sondern es geht darum, dass jüdische Studentinnen und Studenten sich an deutschen Universitäten nicht mehr sicher fühlen.
Nun hat die Studierende, die du gerade eingespielt hast, auch die USA angesprochen. Das ist absolut furchtbar, dass sich jüdische Studierende an Unis nicht sicher fühlen. Aber in den USA hat man ja auch immer gehört, dass da durchaus auch viele jüdische Studierende bei den Protesten dabei sind. Also dass es da auch sehr unterschiedliche Positionen gibt. Hast du einen Eindruck, wie das in Deutschland, in Berlin der Fall ist? Sind da auch jüdische Studierende auch bei den israelkritischen Demos dabei?
Das habe ich bislang nicht gesehen. Also ich habe hier eine ganz klare Trennung gesehen zwischen jüdischen Studierenden, die dann zum Teil bei Gegenkundgebungen dabei gewesen sind, die dann eine Israel-Fahne da hochgehalten haben. Aber doch, es stimmt, jetzt wo du sagst, fällt es mir ein. Es gibt einen jüdischen Studierenden, den ich kenne, den ich auch schon interviewt habe, der bei dem FU-Protest der pro-palästinensischen Gruppierung dabei gewesen ist. Aber der ist, würde ich sagen, eher die Ausnahme. In den USA, glaube ich, gibt es davon mehr jüdische Studierende.
Wenn sich jetzt Unis in Berlin überlegen, wie sie jüdisches Leben, jüdische Studierende auf dem Campus schützen können oder ihnen auch die Angst nehmen, ihnen das Gefühl geben, dass sie da in Sicherheit sind. Was wird da überlegt oder was glaubst du, können Unis machen, um eben jüdische Studierende zu schützen, ohne dafür jeglichen legitimen Protest gegen Israel zu kriminalisieren? Weil, also, wir haben schon drüber gesprochen, ne? Man kann vieles kritisch sehen, kann in vielen Punkten eine andere Meinung haben, aber nicht alles ist strafbar und vieles ist eben von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und eins ist ja in Berlin auf dem Wege, dass das Ordnungsrecht verschärft werden soll. Das heißt, ein Student, der einem anderen Studenten oder einer Studentin Gewalt antut, der kann von der Universität exmatrikuliert werden. Das soll ordnungsrechtlich wieder durchgesetzt werden an den Universitäten. Vor kurzem ist es abgeschafft worden und jetzt will es die CDU-SPD-Regierung in Berlin wieder einführen. Zweitens gibt es die Möglichkeit, nicht nur ordnungsrechtlich, sondern auch hausrechtlich die Universitätsleitung in die Lage zu versetzen, eben überhaupt solche Räumungen zu unternehmen. Das haben wir gesehen, ist momentan auch schon möglich. Aber darüber hinaus gibt es natürlich Möglichkeiten der Prävention und des Schutzes. Also es gibt zum Beispiel Antidiskriminierungsstellen an den Universitäten, die verstärkt werden sollen, die jetzt eben auch Anlaufstellen sein sollen für jüdische Studentinnen und Studenten. Und das ist etwas, wo die Universitäten zum Teil noch in den Anfängen sich befinden und auf der Suche sind, wie solche Stellen eingerichtet werden können und mit welchen Mitteln sie vor allem ausgestattet werden können.
Also, dass man jetzt die Maßnahmen, um Antisemitismus vorzubeugen und die Studierenden zu schützen. Was ist denn auf der anderen Seite mit der Verteidigung der Meinungsfreiheit oder der Ermöglichung von Protesten? Weil, also ich meine, insgesamt, klar werden die jetzt sehr stark verurteilt, diese Solidaritätsaktion mit den Palästinensern. Aber ist das nicht auch verständlich angesichts dieser unfassbaren Zahl von Todesopfern in Gaza, der Vertreibung und so weiter, dass Menschen, zum Beispiel Studierende, da wütend und verzweifelt sind und ihre Meinung ausdrücken wollen? Also irgendwie muss da ja auch Raum für sein auf dem Campus.
Ja, dafür muss Raum sein, bin ich auch der Meinung. Nur wenn dieser Diskursraum dazu genutzt wird, anderen zu sagen, ihr dürft nicht sein, dann ist das hochproblematisch. Ich will mal Beispiele nennen. Mir hat ein Pro-Palästina-Aktivist oder haben mehrere schon Sätze gesagt wie, du bist ein Journalist, du bist ein Nichts. Oder jetzt bei dieser Demonstration hieß es, German Media Kills. So stand es. Also deutsche Medien töten. So wurde es mir in gewisser Weise entgegengehalten. Also das finde ich schon nicht die Nutzung eines Diskursraums, sondern das ist die Negation von allem, was nicht man selbst ist und was nicht die eigene Meinung ausdrückt. Sowohl was die Medien betrifft, als auch was die Polizei, die Staatsgewalt, die Universität betrifft. Alle ihr, die ihr eine andere Meinung habt im Blick auf Palästina, ihr seid für uns nichts, ihr existiert praktisch für uns gar nicht. Und ich muss sagen, das ist weder der Beginn noch das Ende noch irgendetwas, was zu tun hätte mit Dialog. Und auf dieser Basis kann man nicht über Meinungsfreiheit reden. Und es ist eben das Prinzip des Antisemitismus, die andere Seite zu negieren. Und dieses Prinzip zeigt sich in den Protesten strukturell. Nicht nur das Judentum und Israel soll sozusagen annihiliert, ausgeschaltet werden, sondern auch alle, die anderer Meinung sind.
Ich will da noch einmal eine ganz kleine Frage anhängen. Muss Protest auf Dialog ausgerichtet sein? Muss er freundlich und nett und differenziert sein? Ist es nicht auch ein bisschen das Wesen von Protest, dass er stört, dass er zuspitzt und natürlich auch Menschen wütend macht?
Ja, natürlich, das darf er. Er darf aber nicht anderen Menschengruppen die Existenz verbieten.
Sebastian, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich oute mich jetzt einfach mal. Ich bin nämlich Fan vom ESC und ich freue mich auf das Finale morgen. There can't be one. I'm klingt übrigens der deutsche Beitrag. Mal gucken, ob es in diesem Jahr vielleicht ein bisschen besser läuft als nur der letzte Platz. Viel geredet wurde vorab aber über einen anderen Song und eine andere Teilnahme, nämlich die von Israel. Da standen jetzt nicht unbedingt die musikalische Qualität des Ganzen im Zentrum, sondern es gab Stimmen, die Israel gerne vom Contest ausgeschlossen hätten, wegen der israelischen Kriegsführung in Gaza. Das ist nicht passiert, aber der israelische Song musste dann nochmal umgeschrieben werden, weil er doch als sehr politisch und als direkte Referenz auf die Terrorattacken der Hamas interpretiert wurde. Und das hat wieder die Frage aufgebracht, ist das eigentlich eine Illusion? So ein fröhlicher internationaler Musikwettstreit, bei dem die Politik komplett draußen bleibt und sich alle einfach dran erfreuen, wie toll die ganzen Shows sind und was es für eine musikalische Vielfalt in Europa gibt. Und um das zu besprechen, schalten wir jetzt nach Malmö zu unseren ESC-Reportern, die da schon seit Tagen in den Startlöchern stehen von der ARD. In dem Fall ist das Alexander Schmidt-Hirschfeller. Hallo nach Malmö.
Hallo Josefine.
Wie sehr überschattet diese Kontroverse um die Teilnahme Israels und auch die Proteste gegen Israel diesen Eurovision Song Contest? Was würdest du sagen? Ist die Stimmung da in Malmö jetzt sehr aufgeheizt? Ist der ESC damit anders als sonst?
Auf jeden Fall ist er anders als sonst. Es haben schon im Vorfeld viele gesagt, das drohe, der politischste ESC aller Zeiten zu werden. Und er ist es tatsächlich geworden. Es geht ja schon mit dem Rahmenprogramm los hier. Ein großer Polizeieinsatz schon seit Tagen. Einer der größten in der Geschichte Schwedens, wie uns die Polizei heute auch nochmal bestätigt hat. Man hat sich Verstärkung holen müssen aus Dänemark und aus Norwegen. Überall schwer bewaffnete Polizisten. Panzerwagen stehen an jeder dritten Straßenecke hier in Malmö, einer 360.000 Einwohnerstadt im Süden von Schweden. Das ist alles sehr ungewohnt für einen ESC, der eigentlich probiert, ein unbeschwerter, ein Unterhaltungswettbewerb zu sein. Aber tatsächlich, der Krieg im Gazastreifen und die Debatte um die israelische Teilnahme überlagern hier alles, um nicht zu sagen eigentlich vieles. Und wir dürfen sehr gespannt sein, inwiefern das dann auch bei der großen Finalshow eine Rolle spielen wird.
Die Demos auf der Straße sind ja das eine, aber es gibt ja dann auch die Atmosphäre in der Halle. Ne? Nun gab es schon das Halbfinale, Israel ist weitergekommen ins Finale mit seinem Beitrag, also so eine Art von Boykott, wie man das ja auch vermutet hatte, gab es dann nicht. Also ist drin in der Halle dann vielleicht doch nochmal alles anders als draußen?
Es hätte man sich wünschen können, dass die ESC-Atmosphäre eine sehr inklusive ist und dass dort jeder sein kann, was er will und dass es völlig egal ist, wo man herkommt. Aber dem war tatsächlich nicht so. Das fing schon damit an, dass vor Beginn jeder Generalprobe und der Halbfinals das schwedische Fernsehen ein Statement verlesen hat. Wenige Minuten vor Beginn dann der Show, in dem es hieß, wir sind hier eine friedliche Veranstaltung, es wird niemand ausgepfiffen oder ausgebuht. Allein, dass man darauf hinweisen muss im ESC-Zusammenhang, ist schon bemerkenswert und sagt eigentlich viel über die Grundstimmung in diesem Jahr aus. Gebuht und gepfiffen wurde dann bei Eden Golan, der 20-jährigen israelischen Teilnehmerin, trotzdem vor, während und nach dem Auftritt. Also das hat man tatsächlich auch mitbekommen, auch wenn die Europäische Rundfunkunion, die ja die federführende Organisation hinter dem Wettbewerb ist, immer wieder versucht hat, auch das Fernsehbild und vor allem auch die Geräusche, den Audioteil irgendwie ein bisschen runterzupegeln, dass es nicht ganz so schlimm klingt. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, drinnen wie draußen, das Publikum ist gespalten.
Das erinnert mich manchmal beim ESC auch so ein bisschen an große Sportevents wie die Fußball-EM oder andere, wo ja auch immer wieder gesagt wird, ach, das ist alles ganz unpolitisch. So wie du jetzt klingst, lügen sich da die Veranstalter des ESC in die Tasche? Kann ein internationaler Wettbewerb dieser Art in den heutigen Zeiten mit Kriegen und dergleichen mehr, kann das überhaupt unpolitisch sein?
Ich glaube, du sprichst schon ein richtiges Wort hier an, dass der ESC unpolitisch sei, ist bestimmt eine der charmantesten und am meisten wiederholten Lügen in der Unterhaltungsbranche. Der ESC ist ja gegründet worden, gerade explizit als Friedens-, als europäisches Vereinigungsprojekt 1956 in Lugano in der Schweiz, der erste ESC mit nur 7 Teilnehmerländern. Da ging es ja darum, dass die Länder nach den Verwerfungen des Zweiten Weltkrieges wieder auf friedliche, unbeschwerte Weise zusammenkommen. Und natürlich haben Krisen, Kriege und andere Debatten in den Ländern immer wieder auch in den ESC hineingespielt. Es gab Beiträge, die damals die Salazar-Diktatur in Portugal thematisiert haben. Die Annexion der Krim war ein Thema, was in ukrainischen Beiträgen eine Rolle gespielt hat. Wir haben jetzt dieses Jahr den Krieg im Gazastreifen, der sehr vieles überschattet. Also die Politik war nie wegzudenken, auch wenn der ESC dabei bleibt. Wir wollen hier eine unpolitische, eine Unterhaltungsshow sein. Aber funktioniert hat das natürlich nicht.
Aber gerade wenn du sagst, Politik war eigentlich auch immer ein Teil davon. Also es wurde ja beispielsweise auch Russland ausgeschlossen, was man, glaube ich, auch als politisches Statement interpretieren muss. Würdest du sagen, dieser Anspruch, unpolitisch zu sein, der wird dann vielleicht auch nicht so ganz konsequent durchgezogen oder da werden manchmal ein bisschen unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Welche politischen Statements sind okay oder welche politische Ausrichtung ist okay und welche dann nicht?
Da gibt es wahrscheinlich genauso viele Antworten drauf wie Menschen, die man dazu befragen würde. Beim Thema Russland ist ganz interessant, das war damals tatsächlich, als vor 2 Jahren Russland die Ukraine invadierte, von Seiten der Europäischen Rundfunkunion eben keine politische Begründung, Russland auszuschließen, sondern man hat formale Gründe genannt. Nämlich man hat gesagt, dass die russischen öffentlich-rechtlichen Sender nicht unabhängig seien, also kremltreu berichten würden und damit verstoßen sie gegen die Statuten der EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Und deswegen, also wegen eines Regelbruchs, habe man sie offiziell ausgeschlossen. Es war natürlich damals untragbar, Russland dabei zu haben, weil viele Länder gesagt haben, wenn die mitmachen, kommen wir nicht mehr. Also im Hintergrund war es politisch, vordergründig hat man ein formales Argument genannt. Und beim Thema Israel ist es jetzt genauso, nur wiederum zugunsten von Israel dann. Man sagt nämlich, Kan, der öffentlich-rechtliche Sender, der mitmacht, ist eben eine unabhängige, auch eine regierungskritische Organisation. Und da es ein Wettbewerb ist, nicht von Regierungen, sondern von Sendern, darf Israel mitmachen.
Und glaubst du, trotz all dieser Kontroversen jetzt dieses Jahr vor allem um Israel, klappt das noch? Diese Gründungsidee vom Verbindenden zwischen den Staaten, zwischen den Völkern, gemeinsam eine gute Zeit haben, kann der ESC das noch leisten?
Also ich bin jemand, der den ESC wirklich liebt und deswegen wird meine Aussage, die ich jetzt treffe, mich selber auch ein bisschen schmerzen. Ich glaube, der ESC steht in diesem Jahr an einem Scheideweg tatsächlich. Mhm. Die Politik überlagert es so sehr, wir kriegen hier schon mit irgendwie von indirekten Informationen, dass einige Künstler sich weigern, an den Proben teilzunehmen, wenn Israel mit auf der Bühne steht. Das kann tatsächlich eine Weggabelung sein, die der ESC jetzt hier einschlagen muss, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ich hoffe sehr, dass im Groben man sich dann doch wieder irgendwie besinnt und vor allen Dingen, wenn dieser Krieg im Gazastreifen vorbei sein wird, dann mal irgendwann, dass man dann auch da wieder sich neu justiert. Im Moment habe ich das Gefühl, stehen die Zeichen eher auf Konfrontation, so gespalten wie die Fans sind, die neutralen Beobachter, dann letzten Endes auch, so sind eben auch die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler und das trägt nicht dazu bei, dass die Grundidee des ESC hier wirklich noch hochgehalten wird.
Ich wollte gerne noch mal eine andere, im Grunde ja auch politische Dimensionen ansprechen. Der ESC ist ja auch so ein bisschen zu einem Event geworden, das in der queeren Community sehr gefeiert wird. Und auch auf der Bühne wurde in den letzten Jahren schon viel sexuelle Vielfalt, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten und so weiter gezeigt. Vor allem natürlich Conchita Wurst. Was würdest du sagen, wie progressiv ist der ESC in dieser Hinsicht? Also ist er da wirklich ein extrem wichtiges Event, das Signal von Toleranz und Vielfalt aussendet?
Ein klares Ja. Und das ist ja auch das Tragische dann in diesem Jahr, dass ja auch der ESC dank Israel diese Rolle eingenommen hat. Als Dana International 1998 in Birmingham gewann, die erste Transkünstlerin auf der Bühne, das war ein ganz großer einschneidender Moment. Und die queere Community hat diesen ESC auch für sich gewissermaßen erkannt als einen Wettbewerb, in dem man sein kann, wie man möchte. Es spielt eben keine Rolle. Wo komme ich her? Wen liebe ich? Was möchte ich darstellen? Alle werden akzeptiert. Es ist eine inklusive, eine wohlwollende Atmosphäre und diese Grundhaltung hat sich eigentlich bis heute bewahrt und Länder, die, ich sag mal, Richtung Westen, Richtung Europa streben, wie zum Beispiel Serbien damals 2007, eine offen lesbische Sängerin zu schicken, Maria Šerifović mit Molitva, einer Powerballade, das war auch ein bisschen als Fingerzeig zu sagen, seht her, wir sind progressiver als unser Ruf vielleicht ist und deswegen möchten wir hier auch mit dran teilnehmen.
Dann sag uns nochmal für alle, die den ESC auch so lieben wie du, jenseits der politischen Streitigkeiten. Was dürfen wir morgen vom Finale erwarten?
Wir bekommen natürlich wieder eine breite Bandbreite von 26 teilnehmenden Ländern. Da ist alles dabei, von der klassischen Powerballade bis hin zum Spaßbeitrag. Da ist wirklich sehr, sehr vieles dabei. Ganz vorne bei den Buchmachern im Moment ein Hardrock-Beitrag aus Kroatien. Rimtim Tagidim heißt der, vorgetragen von Baby Lasagne. Da geht es um den Brain Drain in Süd- und Südosteuropa. Also ein ernstes Thema. Liegt im Moment ganz weit vorne, könnte gewinnen. Oder eben auch Nemo aus der Schweiz. Non-binärer Nemo, der also von der Suche nach sich selbst, nach seinem wahren Ich singt, auch weit vorne gehandelt. Also da könnte morgen tatsächlich auch im Sinne des ESC nochmal ein sehr historischer Abend uns bevorstehen.
Und deine Prognose für Deutschland in 30 Sekunden?
Ich denke, Deutschland hat die Chance, besser abzuschneiden. Isaac mit Always on the Run hat eine super Stimme, die immer hält. Er ist ein sympathischer Typ, er kommt auch bei den Leuten an. Der Song ist handwerklich gut, könnte aber bei 26 Songs ein bisschen in Vergessenheit geraten, zumal wir schon Startnummer 3 haben. Da hat man sich dann am Ende des Abends vielleicht auch ein bisschen schon wieder an andere Sachen gewöhnt.
Das war Alexander Schmidt-Hirschfelder. Und wer sich jetzt gewundert hat, warum ich zum Ende so auf die Tube gedrückt habe und so kleinkariert auf die verbleibenden Sekunden hingewiesen. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können über den ESC. Aber gerade wenn die Kollegen in Malmö da so viel zu tun haben und quasi im Akkord arbeiten müssen, dann kriegen wir immer nur so 10-Minuten-Slots. Und der war eben kurz vorm Ende. Deswegen habe ich so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Der ESC und die Proteste an deutschen Unis und in beiden Fällen eben auch die Frage, welche Form und wie viel Kritik an Israel ist legitim. Und da wir wissen, dass dieses Thema viele Menschen bewegt und wir dazu auch sehr viel Post bekommen von unterschiedlichsten Seiten, hier auch nochmal die Möglichkeit, wie man uns schreiben kann für Feedback zu diesem Podcast, nämlich dertag@deutschlandfunk.de. Sissi Hertnick und ich, Josephine Schulz, wir durften diese Brückentagsfolge zusammen gestalten und ja, euch danke wie immer fürs Hören und ein schönes Wochenende, vielleicht ja auch mit ESC-Finale. Tschüss!